Herzlich willkommen zum Informationssicherheits-Podcast Ihrer Volksbank Rhein-Erft Köln. Wir beleuchten aktuelle Trends, geben praktische Tipps und diskutieren wichtige Themen. Unser Motto: sicher, digital, genossenschaftlich. Viel Spaß mit unserer heutigen Folge.
Der Weltraum.
Nicht jetzt schon lachen.
Aber alles erwachte nur nicht das.
Du machst mein Intro kaputt, Martin.
Okay, Entschuldigung.
Okay, nochmal neu. Der Weltraum. Unendliche Weiten. Wir schreiben das Jahr 2200. Dies sind die Abenteuer des Raumschiffs. Ah nee, falsch, nochmal. Die Cloud. Unendliche Datenmengen. Wir schreiben das Jahr 2025. Dies sind die Abenteuer der Podcaster Thorsten Mittelstädt und
Martin Platschek.
Ja, kriege ich ja wohl einen Oscar für, oder? Ja,
definitiv.
Ja, worüber wir sprechen wollten, ist Cloud und Cloud-Sicherheit. Deswegen auch das etwas andere Intro. Nutzt du die Cloud, Martin?
Ja. Du?
Ich auch. Gut.
Ah, ja. Okay.
Ende. Nein. Ja, weißt du, woher das kommt? Cloud. Dass die Cloud Cloud heißt und oft wie so eine Wolke auch symbolisch dargestellt wird.
Das ist eine gute Frage.
Ja, ne? Die Frage habe ich mir nämlich auch gestellt.
Also ungegoogelt würde ich sagen.
Das ist auch ein cooles Wort, das habe ich auch noch nicht gehört. Ungegoogelt. Man könnte auch sagen, ich habe keine Ahnung, aber ungegoogelt genau. Klingt besser. Ja.
Ungegoogelt würde ich sagen, dass man die Vorstellung hatte, dass das ja quasi irgendwo gespeichert wird, eben auf einer, wie auf einer Wolke. Also nicht bei dir zu Hause auf dem Boden, auf der Erde, sondern auf der Wolke.
Ja, so ein bisschen ist es auch ein bisschen so, dass das kam irgendwann mal auf, weil in Firmen macht man sich ja so Pläne über Netzwerk zum Beispiel. Also dann malt man sich irgendwo einen Router auf, dann malt man sich die Rechner auf, macht die Verbindung und. Das macht man ja so in Firmen, um sich das Geflecht mal anzugucken, was man netzwerktechnisch da hat. Und dann gab es ja auch die Verbindung ins Internet. Und da dieses Geflecht ist natürlich extrem umfangreich und groß und sehr wirr vernetzt alles, weil da kommen ja Millionen von Rechnern zusammen. Deswegen hat man irgendwann nur eine Verbindung gemacht zu einer Wolke. Das heißt sowas Ausgelagerten quasi.
Stimmt. Oftmals wird ja das Internet als Wolke dargestellt.
Ganz genau. Und so kam das dann mal. Also im Endeffekt nur ein Symbol für ein sehr komplexes System, wo wir unsere Daten reinstecken.
Ja, ein System, was außerhalb meiner eigenen Infrastruktur liegt im Grunde.
Genau. So wie, also wenn du Strom brauchst, steckst du ja auch nur einen Stecker ein und im Endeffekt wird nur irgendwas anderes angezapft. Und so ist es ja bei der Cloud im Endeffekt auch.
Ja, genau. Ah, siehst du? Wieder was gelernt.
Was für Cloud-Anbieter nutzt du denn so?
Ich habe natürlich einen eigenen Cloud-Server-Lauf.
Ich bin drauf reingefallen. Ja. Okay. Außer deiner eigenen Cloud?
Tatsächlich glaube ich keine.
Oh, dann bist du aber richtig gut.
Also ich habe ja auch obwohl ich ein Android-Handy habe, habe ich zwar einen Google-Account. Ja gut, da die Daten, die jetzt quasi mit der Verknüpfung mit meinem Smartphone gespeichert werden. Aber ich nutze nicht Google Mail, nutze ich im Grunde nicht.
Die Google Cloud nutzt du nicht so, okay. Nein. Ja, die nutze ich zum Beispiel.
Ja, und was anderes habe ich nicht ja hier auf der Arbeit. Klar, Microsoft.
Richtig, oder das, was vom Rechenzentrum kommt. Die meisten haben, wenn sie dann halt ein iPhone haben, dann noch die iCloud, die sie dann nutzen, in der Regel für die Fotos hochzuladen. Viele haben noch von früher irgendwo Dropbox oder haben Microsoft OneDrive ja auch. Ja. Die Windows nutzen, da wird es einem ja mittlerweile mehr oder weniger aufgezwungen, das schöne OneDrive. Beziehungsweise, wenn man Teams in irgendeiner Form ja nutzt,
ich glaube, das wird automatisch aktiviert,
ne? Dann ist man eh mehr oder weniger mit dabei. Das ist ja sowas ganz Typisches für die Cloud, nämlich etwas abzuspeichern. Aber es gibt auch sogenannte Cloud-Dienste. Das heißt, du kriegst nicht wie früher, dass du ein Programm auf deinem Rechner ausführen musst, sondern du kriegst ja dann ein Programm, jetzt mal vereinfacht dargestellt, online zur Verfügung gestellt. Das ist ja nichts anderes, wie wenn du online ein Spiel spielst über deinen Browser oder halt, was weiß ich, Netflix oder sowas nutzt. Auch das sind ja Online-Dienste im Endeffekt.
Es gibt auch die Steam Cloud. Im Grunde werden deine Spielstände ja auch darauf gespeichert, damit du überall, ja, der große Vorteil ist, dass du ja quasi von überall, wo du Internetzugang hast, im Grunde auf deine Daten zugreifen kannst.
Genau, richtig. Und dass du auch Dienste online abrufen kannst, wo du dich vorher darum kümmern musstest, dass du die aktualisierst, auf dem neuesten Stand hast und so. Ich nutze zum Beispiel super gerne Online-Programme für die Fotobearbeitung auch. Da brauche ich zu Hause nichts mehr zu installieren, um mich drum zu kümmern. Das ist halt alles überall immer da, ob jetzt auf dem Handy oder auf dem Rechner, kannst du locker nutzen und das ist natürlich sehr verlockend dann.
Ja, weißt du denn eigentlich dann immer, was mit deinen Daten passiert?
Nö.
Gut.
So ehrlich muss man ja sein. Ich habe natürlich die AGBs gelesen, bevor ich
natürlich, den Account angelegt habe. Wer tut das denn nicht?
Ganz genau. Das tun wir ja alle. Nein, Datenschutz ist bei der Cloud natürlich theoretisch ein Riesenthema, weil wenn die Dienste in Europa sind, dann kann man halt zumindest noch hoffen, dass es DSGVO-konform ist und die Daten recht gut geschützt sind. Da die meisten Anbieter aber eben nicht in der EU sind, sondern in den USA oder gern in China oder sonst wo, dann ist mit dem Datenschutz, brauche ich eigentlich nicht groß drauf zu hoffen, dass es den wirklich gibt.
Ja, wobei, wenn man sich entschließt, so einen Cloud-Dienst tatsächlich zu nutzen, um seine privaten, persönlichen und vielleicht auch sicherheitsrelevanten und wichtigen Daten abzuspeichern und man das jetzt selber nicht hosten möchte, dann gibt es ja auch Dienste, die quasi damit werben, dass sie in Deutschland oder eben in Europa ihre Server stehen und dann der europäischen Datenschutzverordnung unterliegen. Und ich glaube, dass die das dann auch schon ernst meinen, wenn die jetzt sagen, dass die Daten bei uns sicher sind.
Das glaube ich auch. Nur da muss ich halt immer gucken, es wird halt ein Ticken unbequemer dann, weil gerade die amerikanischen Anbieter machen es uns ja unfassbar leicht, durch Android-Handys oder das iPhone direkt mit der passenden Cloud dazu oder Microsoft mit OneDrive. Das ist tiefenintegriert. Ich muss mich um nichts kümmern. Das funktioniert einfach richtig gut. Wenn ich dann natürlich, ganz einfacher Fall, ich nehme mir Telekom Magenta Cloud. Ja, das ist in Deutschland, das ist gut. Da kann man jetzt nichts gegen sagen. Aber ich muss einen gewissen Aufwand betreiben, dass all meine Geräte mit dieser Cloud dann auch ordentlich kommunizieren und die Daten auch da landen. Und das ist dann schon wieder so ein, ist schon nicht mehr ganz bequem für die meisten. Man muss sich halt darüber im Klaren sein, dass man seine Daten vielleicht weggibt. Natürlich muss ich ein gewisses Grundvertrauen an Google haben, wenn ich da meine Fotos hochlade. Aber wissen kann ich es nicht. Da muss ich mir immer drüber im Klaren sein. Wenn ich sicher sein will, dann muss ich ein bisschen Bequemlichkeit aufgeben und ich muss mich auch kümmern. So viel muss klar sein.
Mhm. Ja, und was ich auf jeden Fall machen muss, ist ja die Daten vernünftig schützen. Ne? Also im Grunde vernünftige Passwörter für die Dienste verwenden oder Passkey oder andere Authentifizierungsverfahren. Zumindest Multifaktor-Authentifizierung nach Möglichkeit nutzen. Denn zumindest bei den großen Anbietern gibt es ja unentwegt ja Angriffe aus dem Internet. Irgendwo in der Statistik habe ich gelesen, dass bei den viertgrößten Cloud-Anbietern über 600 Millionen Identitätsangriffe täglich stattfinden. Das heißt, es werden quasi abgegriffene Passwörter und E-Mail-Adressen dazu benutzt, um sich da einzuloggen.
Ja.
Und 600 Millionen Versuche täglich, das ist schon
eine Hausnummer.
Eine Menge. Deshalb muss ich ja sicher gehen, dass ich meine Daten, wenn ich denen das ja schon so anvertraue, auch vernünftig mit den Mitteln, die ich habe, schütze. Weil das einfach da hochzuladen und mit einem Passwort 12345 zu versehen, ja, dann kann ich die Daten einfach irgendwo hinlegen. Dann brauche ich mir auch nicht die Illusion geben, dass das dann sicher ist. Auch wenn das jetzt also keine datenschutzrelevante Daten sind. Trotzdem möchte ich nicht unbedingt, dass meine privaten Fotos oder irgendwelche anderen Unterlagen da durchs Internet rumkreisen, weil ich mir ja die Sicherheit oder ich es mir vielleicht zu bequem gemacht habe.
Nee, und gerade im Zeitalter von KI muss ich da nochmal mehr drauf aufpassen, weil es reichen, ich wollte gerade sagen, ein paar wenige Fotos oder so. Es reicht eigentlich 1-2 Fotos von dir und ein paar Sekunden Stimmmaterial, um dich gut zu fälschen, mittlerweile dank KI. Aber gut, das ist halt jetzt so, die Gefahr ist halt tatsächlich leider da, aber du hast was Gutes angesprochen. Ich muss dem Anbieter vertrauen, dass er sicher konfiguriert und da gibt es bis jetzt eigentlich bei den großen Anbietern seit vielen, vielen Jahren eigentlich kein Thema. Also die sind offensichtlich sehr gut abgesichert. Wenn was passiert, dann ist das meistens der User selbst, der Probleme hatte, weil zu schwaches Passwort benutzt und man konnte halt mit einem einfachen Durchprobieren von Standardpasswort dann auf seinen Zugang zugreifen. Das heißt, er hat kein gutes Passwort benutzt. Das ist dann eher das Thema. Also da sind wir wieder an der Stelle, jeder Dienst ein eigenes Passwort, kein Passwort-Recycling machen. Das war auch übrigens der letzte große Zwischenfall, den es meines Wissens mal gab vor vielen, vielen Jahren bei Dropbox. Die sind ja mal in Anführungsstrichen gehackt worden. Da hatte man Zugriff auch auf interne Daten von Dropbox. Das war aber auch nur, weil ein Mitarbeiter von Dropbox ein Kennwort mehrfach benutzt hat und er hat das für seine sozialen Netzwerke und so benutzt, wo es dann geknackt wurde tatsächlich bei einem unsicheren Anbieter oder irgendwie durch Phishing rausgekommen ist. Und das Passwort, was er bei irgendeinem Anbieter hatte, hat er auch dienstlich für seinen Dropbox-Account benutzt oder für seinen Zugang. Und damit waren dann die Angreifer auch bei Dropbox. Aber das war nicht das Problem von Dropbox, sondern auch wieder der User war das Problem, wie so oft dann an der Stelle, wenn es um Sicherheit geht.
Ja, ich denke schon, dass die großen Anbieter alles daran setzen, eben die Cybersicherheit ja hochzuhalten. Die haben ja auch die Befürchtung, wenn sie mal oder wenn Daten abfließen, dass das ja extrem Reputationsschaden mit sich bringt. Also nicht nur monetär, sondern eben auch in der Ansehnlichkeit. Ne?
Ja, natürlich. Und die wissen ja auch, auf wie viel Daten sie sitzen. Also das will man ja nicht preisgeben.
Ja.
Das ist ja so wie bei uns als Bank. Also wir werden ja auch alles dafür tun, damit Kundendaten nicht abfließen oder Gelder. Alles, was irgendwie technisch möglich ist. Und man merkt ja auch mittlerweile, was weiß ich, wenn ich mich bei Google anmelde von einem fremden Gerät, da kann ich den Benutzernamen und das Passwort genau kennen. Trotzdem kommt noch auf einem anderen Gerät dann die Abfrage oder der Hinweis, da hat sich gerade versucht, genau, jemand auf einem unbekannten Gerät anzumelden. Ja. Die sichern das schon ganz gut ab. Ja, zum Thema Absichern sollten wir auch nochmal sprechen. Je nachdem mache ich ja auch, wenn ich jetzt einen Cloud-Anbieter habe, mache ich auch Freigaben schon mal. Das heißt, ich habe irgendwie ein paar Fotos geschossen und von meinem Urlaubsalbum mache ich dann eine Freigabe für die Family. Da ist ja ein guter Tipp, ab und zu mal zu gucken, braucht es die Freigabe noch? Habe ich die Freigabe wirklich nur für die Person gemacht, die ich wollte? Und ist die Freigabe auch befristet?
Genau. Das würde mir jetzt, also man kann ja die Freigaben grundsätzlich auch mit Passwörtern schützen, wenn man möchte, oder nur mit zertifizierten Personen, indem man ja im Grunde User anlegt, die eben dafür berechtigt werden, auf die Freigaben automatisch zuzugreifen. Und wenn das aber dritte Außenstehende sind, dann kann ich das, wie gesagt, entweder mit einem Passwort oder eben einfach ein Ablaufdatum setzen, dass der Link dann nach einer Woche oder was nicht mehr verwendet werden kann. Ich kann in der Regel die Download-Funktion unterbinden, sodass die Daten dann auch nicht irgendwo gespeichert werden können, so ohne weiteres.
Genau, und das habe ich ja gerade in der Cloud. Die Cloud ist ja auch gerade dafür gut, dass man zusammenarbeitet an einem Dokument zum Beispiel. Es ist auch normal, dass man mittlerweile irgendwo in der Family, was weiß ich, ein OneNote oder irgendwas anderes freigegeben hat, wo man zusammen Dinge dann einträgt oder die gemeinsame Einkaufsliste oder sonstiges. Auch da muss ich halt mal gucken, A, was trage ich ein und B, wer hat denn wirklich mittlerweile Zugriff? Und wenn es nicht passwortgeschützte Freigaben sind, die gehören nicht öffentlich ins Netz, weil dann wird sie irgendwann jemand finden. Das ist schon sehr, sehr oft tatsächlich leider dann passiert, wo man sich dann gewundert hat, oh, ich habe doch nur mal hier in einem größeren Chat meine Fotos geteilt, warum hat jetzt die halbe Welt das gesehen? Ja gut, sowas teilt man halt nicht in so einem unüberschaubaren Kreis. Und ja, für mich gehört dann auch dazu, wenn ich auf der Arbeit, so wie wir das ja auch haben, auch irgendwie Cloud oder so, oder sowas in der Richtung nutze, wo ich auch Freigaben mache. Es gibt eigentlich immer bei den großen Diensten, bei Microsoft und auch bei Google und bei Apple, auch eine Übersicht, was habe ich überhaupt alles freigegeben, damit ich nicht suchen muss. Da guckt man mal durch. Also es gibt ja eigentlich nichts Schlimmeres. Ich habe irgendwie ein Dokument mal vor Jahren angelegt, OneNote oder so, wo wir uns ausgetauscht haben zu einem Projekt. Ich weiß gar nicht mehr, dass freigegeben ist und ich trage mittlerweile andere Dinge ein, die andere lesen können, die sie gar nicht mehr lesen sollen. Das heißt auch auf der Arbeit, genauso wie im Privaten, ich gucke mal meine Freigaben ab und zu mal durch. Das schadet auf keinen Fall.
Genau, immer mit dem Blick darauf arbeiten, dass auch die Daten ein Recht haben, quasi gelöscht zu werden.
Das auch, ja.
Das heißt, ich überprüfe, welche Dateien sind tatsächlich noch freigegeben. Ist der Personenkreis, der den Zugriff auf die Daten bekommt, noch der richtige? Ist das überhaupt noch notwendig oder kann die Datei ganz weg, weil vielleicht das Projekt abgeschlossen ist und im Grunde die Daten gar nicht mehr benötigt werden? Dann bekommt man ja auch einmal die rechtliche Anforderung, zumindest hier bei uns im Unternehmen, vernünftig in den Griff, dass man das Löschkonzept im Grunde lebt. Und zum anderen müllt man nicht seine ganzen Ordner voll, sondern behält dann den Überblick. Das ist
ja, das ist wie beim Aufräumen zu Hause. Ich kann das ab und zu mal machen, dann ist es sehr viel Arbeit, oder ich mache es regelmäßig mal, dann ist es eigentlich easy. Ja, und ansonsten Cloud gehört für mich auch immer mit in meine Backup-Strategie mit rein, das heißt auch, ich speichere auch vielleicht sensiblere Daten auch in der Cloud, einfach weil es eine gute Absicherung ist. Man braucht da mehr als ein Backup von seinen wichtigen Daten. Nur da mache ich es halt so, ich verschlüssel die Daten auch, bevor ich sie hochlade. Wenn es jetzt zum Beispiel das Image von meinem Rechner ist, das Backup, oder meine persönlichen Dokumente, die die lade ich auch bei Google hoch oder bei Microsoft, da habe ich jetzt kein Problem mit, aber vorher verschlüsselt. Da gibt es ja verschiedenste Dienste, das hat man früher auf Dropbox viel gemacht. Es gibt für die ganzen Online-Anbieter, wenn man denn Google und so nutzen will, was weiß ich, sowas wie Kryptomator und sowas, da kann man vorher verschlüsseln oder ich mache eine verschlüsselte ZIP-Datei oder sonstige Späßchen. Und dann lade ich es hoch. Ja. Dann habe ich einen sehr zuverlässigen Anbieter, wo ich mir aber keine Sorgen um Datenschutz machen muss.
Ja, ja, es gibt ja auch automatisierte Dienste, die im Grunde einen Schlüssel erstellen. Den muss man natürlich irgendwie sehr gut sich beiseite legen, weil wenn der weg ist, ist er weg. Und dann ist das Backup dann ja auch nicht mehr. Aber im Grunde gibt es Dienste, die das auch automatisiert für einen erledigen, dass man sagt, diese entsprechenden Ordner einmal die Woche nach neuen Dateien oder veränderten Dateien absuchen und diese dann inkrementell entsprechend verschlüsseln und dann hochladen irgendwo. Das ist die beste Variante. Und dann hat man auch nicht die Problematik, dass die Daten verloren gehen, falls es was an dem Rechner oder an dem Smartphone passiert. Und zum anderen kann ich mir sicher sein, dass die Daten ja auch sicher doch gespeichert werden, wie du schon sagst, im Grunde ein vernünftiger Verschlüsselungsalgorithmus nutzen mit einer entsprechenden vernünftigen Verschlüsselungsschlüssellänge und dann darf erstmal.
Dann wird nichts passieren, wolltest du sagen.
Genau, da wird im Grunde nichts passieren erstmal.
Ja, sehe ich auch so. Also, wenn ich blind vertrauen will, dann ist es okay. Dann muss ich mir aber auch darüber im Klaren sein, dass vielleicht irgendjemand auf meine Daten zugreifen kann, zumindest die Anbieter selber unter Umständen. Und wenn ich nicht blind vertraue, dann muss ich mal doch ein bisschen Arbeit machen. Aber das ist ja eigentlich immer so im Leben, egal ob jetzt online oder offline. In diesem Sinne, wir hören uns.
Ja. Tschüss.
Tschö.
Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal beim Informationssicherheits-Podcast Ihrer Volksbank Rhein-Erft Köln EG.